Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch heute mit dem Nachhaltigkeitsreport. Und nachhaltig hat sich ja unser Wetter auch verändert. Und ich möchte da mit einem kleinen Beitrag beginnen, den ich in der vergangenen Woche selbst erlebt habe. Am Montag, dem 29. Juni gegen 11 Uhr, befand ich mich auf einer kleinen Wanderung nördlich von Kerspleben, auf den Hügeln etwa da, wo die Windräder stehen. Dunkle Wolken türmten sich am Himmel, der Wind blies sie hin und her, trieb sie auseinander und wieder zusammen, und über dem Wald in Richtung Kranichfeld sah ich plötzlich ein eigenartiges Gebilde. Aus einer schwarzen Wolke heraus bildete sich ein riesiger Trichter mit einem langen Rüssel, der langsam den Weg zur Erde suchte. Aber der Wind blies von allen Seiten und der Windfinger wurde immer wieder auseinandergetrieben. Einen Kontakt zur Erde fand er nicht. War das nun ein Tornado? Ich zückte meine Kamera, schraubte das Teleobjektiv drauf und machte eine Aufnahme nach der anderen, solange die Batterien aushielten. Dann habe ich diese Fotos an den Tornado-Experten vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach geschickt und natürlich auch an die Zeitung. Herr Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach antwortete sofort, und aus seinem Schreiben ging Folgendes hervor: Diese Wolkenformation sei unter Umständen kein Tornado, sondern eine sogenannte Funnel-Cloud. Es handelt sich dabei um die sichtbare Rotation um eine mehr oder weniger senkrechte Achse. Solche Funnel-Clouds sind dabei fast nie bis zum Erdboden vorhanden. Ein Tornado wäre es erst dann, wenn auch unterhalb dieser sichtbaren Funnel-Cloud eine Windrotation bis zum Erdboden vorhanden ist. Solche Funnel-Clouds ohne Bodenkontakt der Windrotation treten häufiger auf als Tornados. Oftmals lösen sie sich schnell wieder auf, ohne dass es zu einem Bodenkontakt gekommen ist. Falls ein Bodenkontakt stattgefunden hat, müsste man am Boden entsprechende Schäden finden. Zum Beispiel umgestürzte oder abgedrehte Bäume, massive Schäden an Gebäuden. Soweit die ernüchternde Information vom Deutschen Wetterdienst. Also war es nichts mit Tornadojäger oder Tornado-Beobachtung. Aber Herr Friedrich hat mir noch einige interessante Links mitgeteilt, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Wer also mehr darüber wissen möchte, sollte sich auf der Internetseite www.naturgewalten.de umschauen oder www.essl.org. Ja, soweit diese Informationen vom vermeintlichen Tornado über Thüringen. Und ich habe tatsächlich im Musikarchiv bei den Kollegen von Handmade, der regionalen Musik, einen Titel gefunden, der Tornado heißt. Radio frei Stadtgespräch. Im heutigen Nachhaltigkeitsreport des Stadtgespräches geht es nun weiter mit einigen Informationen aus dem Nachhaltigkeitsrat. In einer Pressemitteilung vom 30. Juni heißt es da: Mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft verbindet der Rat für nachhaltige Entwicklung große Erwartungen. Alle europäischen Mitgliedstaaten sollten den Weg aus der Krise am Leitprinzip der Nachhaltigkeit ausrichten und den geplanten 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds von Anfang an feinmaschig mit dem European Green Deal verweben. Eine solidarische und nachhaltige Bewältigung der Krise wird auch ein starkes Zeichen für eine erfolgreiche deutsche EU-Ratspräsidentschaft sein, erklärte Ratsvorsitzender Dr. Werner Schnapp auf.
erwartet zugleich vor einem Rückfall in alte Muster und Gewohnheiten. Denn Nachhaltigkeit bedeutet bessere Vorsorge, höhere Resilienz und innovatives, qualitatives Wachstum. Konkret forderte Schnapp auf, eine wirklich integrierte europäische Energie- und Klimapolitik, den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und eine europäische Wasserstoffstrategie. Der Rat für nachhaltige Entwicklung hat seit seiner Neuberufung zu Beginn des Jahres insgesamt 6 Stellungnahmen und Empfehlungen vorgelegt, die eine große Themenbreite von Wasserstoff über Ernährungssysteme, Lieferketten, den Weg aus der Corona-Krise und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie behandeln und immer auch die europäische Dimension einbeziehen. Erst kürzlich hatte die Bundeskanzlerin auf der Online-Konferenz des Nachhaltigkeitsrates bekräftigt, dass das Maßnahmenpaket der Bundesregierung kurz- und langfristigen Zielen dienen solle und damit gleichermaßen die Folgen der Pandemie eindämmen und die nachhaltige Entwicklung investieren werde. Dies gilt genauso für Europa, sagte Schnapp auf. Konkret fordert der Rat von der Bundesregierung in den nächsten 6 Monaten: erstens, ökologische und soziale Zusammenarbeit in der EU zu stärken, insbesondere die mittel- und langfristigen Maßnahmen des geplanten Wirtschaftswiederaufbaufonds zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und des European Green Deal intelligent miteinander zu verweben und auszugestalten. Zweitens, bei den entscheidenden Themen des Green Deal auf ein notwendiges Nachsteuern bei den Vorschlägen der Kommission zu drängen. Diese sind insbesondere die Energietransformation, Ernährungssysteme, Transport sowie nachhaltiger Konsum und Produktion. In Bezug auf Ernährungssysteme sowie bei Produktion und Konsum von Gütern muss die EU ihren globalen Ressourcenfußabdruck reduzieren. Dafür sollte ein ambitionierter Maßnahmenplan entwickelt werden. Beim Thema Transport sollten die Institutionen und Infrastruktur für den Personenschienenverkehr in der EU ausgebaut sowie innereuropäische Flüge besteuert werden. Außerdem erwartet der Rat, dass Beschlüsse zu Zielsetzungen und Maßnahmen, die die Umsetzung der Agenda 2030 in den nächsten 7 bis 10 Jahren erfordert, von der Europäischen Kommission vorbereitet werden und sich auch im mehrjährigen Finanzrahmen abbilden. Drittens, gemeinsame Wiederaufbau- und Transformationsfinanzierung schaffen, beispielsweise indem die Verhandlungen zu Sustainable Finance auf europäischer Ebene sowie die Umsetzung des Green Deal vorangetrieben werden. Das war ein Auszug aus einer Pressemitteilung des Rates für nachhaltige Entwicklung. Und wir haben uns vorgenommen, Josef Alke und ich, in einer der nächsten Sendungen uns mit diesem Thema Wasserstoff ein bisschen näher zu beschäftigen. Denn da gibt es eine Stellungnahme des Rates für nachhaltige Entwicklung zur nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Aus Termingründen wiederhole ich nun Beiträge aus der Sendung zur Friedenssteuer, die ich vor einigen Wochen aufgezeichnet habe. Gast im Studio ist heute Martin Rambo. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass Sie da sind. Er ist vom Netzwerk Friedenssteuer. Und das Netzwerk wollen wir in dieser Sendung kurz vorstellen, was es damit auf sich hat, wer dazugehört, welche Aufgaben Sie sich vorgenommen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie betrachten das einfach als Fortsetzung der Sendung zur Rüstungskonversion. Da sind wir in dieses Thema schon mal eingestiegen. Herr Rambo, Sie arbeiten in dieser Bewegung mit. Warum? Was hat Sie motiviert?
Ich selber bin seit meiner Jugend der Friedensarbeit besonders verbunden, weil ich mit 18 Jahren, aufgewachsen in der DDR, den Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee mit einer Totalverweigerung abgelehnt habe. Und ich habe im Laufe meines Lebens für mich gemerkt, das war eine Lebensentscheidung. Das war nicht nur eine Idee, mal 18 Monate meines Lebens die Dauer der Wehrpflicht alternativ zu gestalten, sondern das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. auch aus einer biografischen Prägung heraus. Ich hatte einen Vater, der war Wehrmachtsoffizier gewesen und hat in der Familie und mit seinen Töchtern und Söhnen durchaus auch davon gesprochen, was ja nicht in allen Familien so ist. Und dann kam die Kriegsdienstverweigerung und das ist gewesen 1965. Eine Zeit, in der auch in der Politik in der DDR und in der Konfrontation Westmächte, Ostblock, das Thema Frieden ja eigentlich auch ein alltägliches Thema gewesen ist. Ich würde so weit gehen zu sagen, man musste schon die Augen halb oder ganz zumachen, um dem Thema Frieden oder Krieg und Frieden nicht zu begegnen in dieser polarisierten, politisch aufgeladenen Zeit. So bin ich also zur Friedensbewegung gekommen. Ich bin persönlich und dann auch durch meinen Berufsweg mit der evangelischen Kirche sehr verbunden gewesen und mindestens ab den 70er Jahren ist die Friedensbewegung auch erkennbar als eine kirchliche Aktivität präsent gewesen in der DDR-Gesellschaft. Und so ist es, ohne dass ich mit 18 Jahren das für mich gewusst habe, aber dann gekommen, dass das ein Lebensthema für mich wurde.
Herr Rambo, nun gehören Sie wahrscheinlich einer Generation an, genau wie ich, die nie einen Krieg selbst erlebt hat. Und ich betrachte das immer als Geschenk, ja, weil ich in meiner Biografie oder in meiner Familiengeschichte bis um 1800 zurückgehen muss, um jemanden zu finden, dem es ähnlich ging. Und das ist natürlich auch für mich immer Motivation, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil den Krieg richtig kennengelernt haben unsere Generation und die Nachfolgenden nicht mehr. Aber die Kinder, die jetzt übers Mittelmeer kommen, die Flüchtlingskinder, haben mitunter schon traumatische Erlebnisse hinter sich, von denen wir gar nicht wissen, wie die sich später auswirken. Ja. Wenn Sie sich aber mit Friedenspolitik beschäftigen, Herr Rambo, dann wissen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit Ihren Freundinnen und Mitstreitern, dass Sie einen mächtigen Gegner haben, gegen den Sie anrücken. Die Rüstungslobby, die Finanzpolitik, die Politik überhaupt, weil Rüstung, wir haben es gestern wieder gehört, die Bundesrepublik Deutschland ist auf Platz 3 im Rüstungsexport wieder vorgestoßen. Das ist also enorm und kein Aushängebild, finde ich, für Deutschland. Wie gehen Sie mit dieser Gegnerschaft denn um? Welche Chancen rechnen Sie sich da aus?
Also ich fange mal mit der Frage nach der Chance an. Frieden ist ja ein politisches Thema, habe ich vorhin gesagt, ist aber auch eine Frage der Moral, ein ethisches Thema. Und Moral und Ethik haben ja so diese Besonderheit, dass sie sich nicht nach der Mehrheit richten. Also ich tue etwas nicht deshalb, damit oder weil mir alle Beifall klatschen, sondern weil es richtig ist. Und das Rechte zu tun, ist, manchmal hat man sogar die Freiheit dazu. Ich lebe in einem Land, wo ich die Freiheit habe, das Rechte zu sagen und das Rechte zu tun. Andere entscheiden sich anders. Aber diese Freiheit, die habe ich zunächst mal. Und das ist eine Frage der ethischen, der moralischen Entscheidung, eine Frage des Gewissens. Und Gewissen ist eine Instanz, die mich einerseits bindet, verpflichtet und andererseits auch befreit. Ich muss nicht gucken, was die anderen sagen oder ob die mir einen Vogel zeigen oder einen Blumenstrauß geben. Mein Gewissen ist so wichtig für mich, dass mir das in einer gewissen Weise zunächst mal egal ist. Freilich will ich von einer Sache, die ich selber als richtig erkannt habe, auch andere überzeugen. Und dann fange ich an zu argumentieren, andere zu umwerben mit meinen Argumenten und das spart dann auch den Gegner nicht aus. Sie haben nach dem Gegner gefragt, man hat als friedensbewegter Mensch einen mächtigen Gegner, das ist richtig, ja. Die Zeit, wo alle sich einig waren, dass Krieg etwas so Abscheuliches und Zerstörerisches ist, dass man alles tun muss, um das auf jeden Fall zu verhindern. Die Zeit, wo man sich darin einig war, die ist irgendwo ein Stück vorbei. Wir kennen heute auch andere Seiten des Krieges. Krieg ist nicht nur ein Schrecknis, sondern Krieg ist auch eine Einkommensquelle. Man kann mit Krieg, mit Militär und Rüstung unglaublich Geld verdienen. Manchmal wird so ein bisschen im illustrierten Stil gesagt, drei Dinge gibt's, mit denen man weltweit das meiste Geld verdient. Das ist Krieg, das sind Drogen und das ist Sextourismus. Also Geschäfte machen mit dem Krieg, sein Geld verdienen damit, dass man anderen den Tod bringt. Das ist eben eine andere Seite, die es auch gibt und man darf das nicht unterschätzen.
Und dann gibt es dazu ja immer das Totschlagargument. Ich verwende einfach mal den Begriff, Rüstung schafft ja Arbeitsplätze. Ja. Und wenn man das aber zusammenzählt, dann sind es, glaube ich, 80.000 in Deutschland und das sind andere Industriezweige mit 100 und mehr Tausend sind den Bach runtergegangen, aber hier hält man aufmerksam darauf fest. Und darauf konzentriert sich jetzt auch Ihr Netzwerk, zu sagen, warum geben wir so viel Geld aus? Müssen wir so viel Geld ausgeben? Gibt es keine anderen Möglichkeiten? Also die 80.000 Leute zu beschäftigen auf anderem Gebiet, da sehe ich eigentlich kein Problem, denn der Elektroniker, der also eine Software für einen Panzer konstruiert, der kann die auch für die Straßenbahn konstruieren. So aus meiner Sicht, das wäre also problemlos möglich. Und wir sehen es ja gerade jetzt wieder mit dem Coronavirus, die ganze Welt schreit. Hilflos, ja, und alle Maßnahmen, die angesetzt werden, ja, die machen das so, das sind Diktatoren, so, und die machen das so, oder wir machen gar nichts und so. Eigentlich sind wir da schon hilflos.
Ja, also das Argument ist tatsächlich ein gerne und häufig gebrauchtes. Was soll mit den Arbeitsplätzen werden, die in der Rüstungsindustrie sind? Sie haben das angesprochen, genau das ist der Fall. Andere Industriezweige sind ebenso oder noch mehr bedroht und da geht es um noch mehr Arbeitsplätze. Man könnte auch aus der Geschichte Beispiele nennen von ganzen Industrie- und Arbeitszweigen, die es heute einfach kaum noch oder nicht mehr gibt. Die sind weg und sind anders. Die ehemaligen Arbeitnehmer sind anderweitig im Arbeitsmarkt untergekommen. Ein Beispiel, das von uns gerne zitiert wird, es gibt keine nennenswerte deutsche Schuhindustrie mehr. Das sind italienische Firmen, osteuropäische Firmen und so weiter. Keiner fragte, was ist aus den Arbeitnehmern geworden? Und einen Aufstand hat es erst recht nicht gegeben. Das zum Arbeitsplatzargument. Es gibt aber, wenn wir von Arbeit reden, natürlich noch ein anderes Argument. Ich habe vorhin von Ethik und Moral gesprochen. Arbeit soll nicht nur... Also es geht nicht nur darum, dass ich Arbeit habe, sondern die Arbeit, die ich mache, soll auch der Menschenwürde entsprechen und dem Leben dienen. Eine Arbeit, die anderen den Tod bringt, kann ich eigentlich nicht vertreten und nicht wollen. Also hier muss auch eine Politik, die Aufgabe hat, für menschenwürdige Arbeit zu sorgen, eigentlich das Interesse haben, alternative Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen, dass ich nicht mein Brot damit verdienen muss, dass ich Militärrüstung und Krieg bezahle oder dafür arbeite.
Das Netzwerk Friedenssteuer ist heute Gegenstand im Stadtgespräch. Wer weitere Informationen dazu haben will, kann sich auch auf der Internetseite www.netzwerk-friedenssteuer.de informieren.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Das Netzwerk Friedenssteuer hat einen Gesetzentwurf entwickelt, der auch die Verweigerung von Steuerzahlungen für Rüstung, Militär und Krieg ermöglichen soll. Wie mit diesem Gesetzentwurf nun verfahren wird, das erläutert uns weiter Martin Rambo.
Nun ist es so, nach deutschem und europäischem Recht, es kann nicht irgendeiner hergehen und ein Gesetz zusammenschreiben und sagen, lieber Staat, mach das mal, das finde ich ganz cool. Man muss für solche Gesetzesvorschläge juristische Gutachten beibringen. Zwei sind da vor allem wichtig. In einem Gutachten muss nachgewiesen werden, dass dieses Gesetz eingeführt werden könnte, ohne wesentliche Beschädigung des sonstigen Rechtsgefüges im Land und ohne unzumutbaren Aufwand für die staatlichen Behörden bei der Umstellung. Und das andere Gutachten guckt auf europäisches Recht und muss nachweisen, dass es auch mit dem sich entwickelnden europäischen Recht kompatibel ist. Zum Gesetzentwurf haben wir auch diese beiden Gutachten beigebracht und zu allem muss man sagen von hochkarätigen Juristen. Den Gesetzentwurf selbst haben wir mit einer jungen Juristin erarbeitet, die von der UNO kam. Und die Gutachten mit zwei deutschen Universitätsprofessoren, die interessanterweise gesagt haben, wir selbst sind keine Pazifisten, wir würden keine Zivilsteuer zahlen, aber juristisch betrachtet ist ihr Gesetzentwurf sauberste Arbeit. Hm. Und das ist deshalb toll, weil man daran sehen kann, das sind keine Gefälligkeitsgutachten. Wir haben uns irgendeinen Kumpel geholt, der hat uns auf die Schulter geklopft, hat gesagt, ihr seid toll, sondern es sind Fachgutachten von höchster Qualität. Und um ganz kurz an der Stelle noch eins hinzuzufügen, die Linkspartei hat beim letzten Bundestagswahlkampf in ihrem Wahlprogramm unser Zivilsteuergesetz erwähnt. Wir unterstützen, wir befürworten die Einführung eines Gesetzes für Zivilsteuer. Das ist das erste Mal, dass wir im Wahlprogramm einer politischen Partei in Deutschland erwähnt werden. Von vielen anderen Parteien wäre es uns auch lieb und recht, mit Ausnahme der AfD. Das ist überflüssig zu sagen, aber die Linkspartei ist bislang die einzige.
Dann müssen wir natürlich den Blick natürlich mal über Deutschland hinaus werfen. Wie sind denn diese Bestrebungen in anderen europäischen Ländern entwickelt?
Wir sind international vernetzt. Es gibt einen internationalen Dachverband, der auch Beobachterstatus bei der UNO in Genf hat. Die Situation in verschiedenen Ländern ist sehr, sehr unterschiedlich, extrem unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es Länder, in denen generell das Thema Kriegsdienstverweigerung noch extrem unterentwickelt ist. Da haben wir ja in Deutschland wirklich auch eine Kultur der rechtlichen Sicherstellung von Kriegsdienstverweigerern. Es steht im deutschen Grundgesetz, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Was wir wollen, ist eigentlich nur noch ein Anhängsel und niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Steuer gezwungen werden. Ist eigentlich eins zu eins dasselbe. Aber das ist in anderen Ländern nicht so. Wir kennen ja da Beispiele aus vielen Ländern, wo Kriegsdienstverweigerer zu Haftstrafen verurteilt werden oder anders verfolgt und diskriminiert werden. In manchen Ländern ist man schon weiter als in Deutschland. Zum Beispiel hat es in Großbritannien vor einigen Jahren, da waren die noch in der EU, eine interfraktionelle Parlamentariergruppe gegeben, wo diese Thematik Steuerverweigerung, pazifistische Steuerverweigerung bereits im Unterhaus bearbeitet wurde. Das sind lange Wege. Wie auch die Verweigerung des Waffendienstes, die Anerkennung der Verweigerung des Waffendienstes, ja ein langer, langer Weg war, auch in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Leute als Vaterlandsverräter, als Feiglinge, als Unpatrioten beschimpft und so. Und dann hatten wir im Laufe von Jahrzehnten eine Situation, dass ganze Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft in Deutschland ohne Zivis zusammengebrochen werden. Denken wir mal an Pflegebereich, Gesundheitswesen. Ja. Aber das ist ein langer Weg, erkämpft von vielen einzelnen Verweigerern. Und so muss man für die Steuerverweigerung sich auch bewusst sein, das ist ein ganz, ganz langer Weg. Eine friedlichere Welt, eine menschlichere Welt, die kriegen wir nicht mit dem Fingerschnippen.
Wo nimmt man die Kraft her? Leute dafür zu motivieren, immer wieder, weil ja große oder schnelle Ergebnisse sind ja, das haben Sie eben gerade gesagt, nicht zu erwarten. Trotzdem braucht man eine große Menge an Menschen, die sich dort beteiligen, die das mit vorantreiben.
Ich habe ganz am Anfang unserer Unterhaltung von der Autorität des Gewissens gesprochen. Das ist, kann ich für mich persönlich sagen, so eine Kraftquelle. Das kann eine ungeheure Genugtuung sein, an irgendeiner Stelle für sich selber zu wissen, du tust das Rechte. Ich bin, um das an der Stelle mal noch an einem Beispiel zu untermauern, ich bin auch in der Bürgerbewegung 89, 90 und die Jahre davor aktiv gewesen. Das ist ja die große Freude, der große Genuss, die Genugtuung für Bürgerbewegte damals gewesen zu erleben. Wir haben das Richtige getan und gesagt. Wir waren auf der richtigen Seite, wenn man es mal in diesem Bild von Gegnerschaft ausdrücken will. Also das ist eine Kraftquelle unbedingt. Eine Kraftquelle, die dazugehört, die Autorität des Gewissens. Ich kann für mich als religiöser Mensch sagen, das ist auch mein christlicher Glaube, die Bibel als Urdokument der Christen ist ein Buch der Gewaltlosigkeit. Eine andere Kraftquelle ist die Erfahrung, die konkrete historische, politische Erfahrung vom Gelingen, vom Erfolg von Gewaltlosigkeit. Wenn wir an den Kampf der amerikanischen Neger, die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King denken. Martin Luther King selbst ist ermordet worden, aber deswegen würde niemand sagen, die Bewegung war erfolglos. Also die Kraft, der Erfolg, die Sinnhaftigkeit der Gewaltlosigkeit. Eine Kraftquelle ist die Gemeinschaft mit anderen Gleichgesinnten. Im Netzwerk Friedenssteuer sind Menschen auch verschiedener Biografien, verschiedener Lebensläufe, verschiedener Lebensentwürfe. Und dieses ist das Thema, das alle verbindet. Das ist auch eine große Kraftquelle. Und, also ich habe den Minister Gerd Müller erwähnt, Menschen, wo man den Eindruck haben kann, also da ist einem ein Licht aufgegangen und ein Mensch, der auch nicht ganz unwichtig ist und wo man die Hoffnung haben darf, das wird gehört, zu wenig, aber es wird gehört, was er sagt. Eine Kraftquelle, um auch das noch zu nennen, ist der Weg anderer Länder. Es gibt ja auch das Beispiel von Ländern, die da einen anderen Weg gehen als ausgerechnet Deutschland. Also Länder, die nicht den Eifer haben, zu den Weltmeistern in Rüstungsproduktion und Rüstungsexport zu gehören.
Länder und trotzdem existieren.
Und die trotzdem existieren und wo also nicht 100.000 Leute arbeitslos auf der Straße rumhängen müssen, die wir in Deutschland eben dankenswerterweise in der Rüstungsindustrie beschäftigen. Das ist ja auch ein nicht unwesentlicher Punkt, der Blick auf die anderen Möglichkeiten politischer Gestaltung, die es eben heute gibt. Und als letztes an der Stelle, wir haben im Wesentlichen ist das eine große Entwicklung nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege im vorigen Jahrhundert. Wir haben heute ein unglaublich umfassendes Wissen über Möglichkeiten ziviler Konfliktbewältigung, Konfliktvorbeugung und Bewältigung. Also der Spruch, Frieden geht eben nur mit Waffen. Der ist also auch wissenschaftlich widerlegt. Sie haben vorhin das Beispiel Afghanistan-Krieg gesagt. Es gibt die Beispiele völlig erfolgloser militärischer Aktionen.
Ja. Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Herr Rambo, jetzt lassen Sie uns bitte nochmal zu dem Gesetzentwurf zurückkommen. Wie ist denn da jetzt der Stand? Es gibt also, Sie haben also im Prinzip mit Ihrem Netzwerk die juristischen Voraussetzungen erfüllt, um diesen Gesetzentwurf einbringen zu können. Aber Sie wissen natürlich als politisch aktiver Mensch auch, dass man dazu einen Rückhalt in Parlamenten, in Parteien benötigt. Wie schaffen Sie es als Netzwerk, diesen Rückhalt in der Politik, in den Entscheidungsgremien dort zu erreichen?
Das ist ungeheuer schwer. Und da muss man einfach auch ganz, müssen wir ganz nüchtern bilanzierend sagen, die Erfolge sind also noch mehr als bescheiden. Wir haben mehrfach über längere Zeit sogenannte Lobbygespräche in Berlin im Bundestag geführt, Gespräche mit Abgeordneten, wo wir versucht haben, Menschen überhaupt erstmal darüber aufzuklären, bei vielen, auch bei Politikern, das ist jetzt keine Politikerschelte, aber da ist das einfach ein ganz ungewohnter Gedanke. Also zum Beispiel ein Steuersystem zu haben. Nee. Also ein völlig ungewohnter Gedanke, ein Steuersystem zu haben, wo der Bürger, die Bürgerin an der Steuererhebung mitwirken kann. Das haben viele Politiker noch nie gedacht, das sage ich aber ohne Vorwurf. Solche Gespräche haben wir geführt. Die Erwähnung im Wahlprogramm der Linkspartei habe ich schon vorhin also auch mit aufgezählt. Es gibt Gegenden, zum Beispiel Südwestdeutschland, eine der Hauptregionen für die deutsche Rüstungsproduktion, Bodenseeregion und so weiter, wo seitens der Friedensbewegung unglaublich viel Aufklärungsarbeit geschieht und wo Firmen, ein prominentes Beispiel in den letzten Jahren ist die Firma Heckler und Koch, die stellen vor allem Kleinwaffen her, Handfeuerwaffen und so weiter, von denen Experten sagen, das sind die Massenvernichtungswaffen der Gegenwart. Die großen Massenvernichtungswaffen, Atomwaffen oder so, gelangen ja bisher glücklicherweise nicht zum Einsatz. Die Massenvernichtungswaffen sind Kleinwaffen. Und gegen die Firma Heckler und Koch ist mehrfach auch mit Beschwerden, mit gerichtlichen Klagen, mit Prozessen vorgegangen worden, sodass auch die Unternehmenspolitik durchaus unter dem Einfluss der Friedensbewegung verändert worden ist. Das Gleiche kann man für Mercedes-Benz Daimler sagen oder so. Die Wirkung bei Politikern, weil sie das erfragen, da muss man, glaube ich, einfach sagen, dass zurzeit das Thema Frieden bei vielen Politikern durchaus also nicht sehr weit oben auf der Agenda steht.
Aber auch getragen von dem Gedanken, wir sind die Starken. Ja? Also ein Gedanke, der von anderen mit rübergetragen wird, ja, uns kann nichts passieren.
Ja, wir sind die Starken und was wir international machen mit unseren Militäreinsätzen oder mit unseren Rüstungsexporten, sind alles Beiträge zum Frieden. Ja. So wird es dargestellt. Wenn man genau hinguckt, es ist wirklich ein Riesenskandal. Offiziell wurde mitgeteilt, als die Türkei in den Syrienkrieg gezogen ist, dass die deutschen Rüstungsexporte also angehalten, storniert oder gestrichen werden. Jetzt die aktuellen Zahlen über die Entwicklung der Rüstungsausgaben 2019 zeigen, die deutschen Rüstungsexporte in die Türkei haben im vergangenen Jahr in erheblichem Umfang zugenommen. Das ist die Wirklichkeit. Diese Schere zwischen der Propaganda oder dem der Selbstdarstellung, wir sind als Friedensapostel unterwegs und der Wirklichkeit, diese Schere ist einfach extrem und ganz bedrückend.
Herr Rambo, ich erlebe das ja als Steuerzahler auch seit Jahrzehnten, dass ich meine Steuern zahle, so wie Sie vorhin gesagt haben, aber ich habe keinen Einfluss darauf, auf die Verwendung. Und ich habe andererseits auch immer die Wahrnehmung, dass in der Politik Aussage oder die Wahrnehmung vorherrscht, wenn die Steuern erstmal da sind, dann können wir darüber verfügen, wie wir wollen, und wir sind dem Souverän, dem Wähler, da nicht mehr rechenschaftsschuldig. Mhm. Da ist so ein Stückchen für mich also auch, wo die Demokratie aufhört. Wenn wir gewählt sind, dann können wir machen, was wir wollen. Ja. Und ist in Ihrem Netzwerk dieser Gedanke auch verewigt oder gegenständlich, dass man dagegen was tun muss, dass man gegen diese einseitige Auslegung durch die Regierungen, dass man da was gegen machen muss?
Dieses Ding, das Sie gerade ansprechen, dafür gibt es den Standardbegriff, den Fachbegriff der Parlamentshoheit. Ja. Damit ist gemeint, was das Parlament mit den Steuern macht, die der Staat einnimmt, das geht keinem was an oder da hat niemand mitzureden. So. Das wird gerne dargestellt, als sei das ein gesetzlich geregelter Sachverhalt. Das stimmt rein juristisch gesehen zunächst mal gar nicht. Die Parlamentshoheit gehört in Deutschland zu den politischen Gepflogenheiten. Sie ist aber kein Gesetz. Es gibt auch Beispiele in den letzten Jahrzehnten, dass durchaus für bestimmte Geldeinnahmen, die der Staat vom Bürger genommen hat, vorher festgelegt wurde, wofür es sein soll, bevor es das Parlament in die Hand gekriegt hat, um es dann zu verteilen. Ein Beispiel ist der Soli. Da hat man, bevor das Geld vom Bürger genommen wurde, wurde dem Bürger mitgeteilt, wir nehmen von dir so und so viel als Solidaritätszuschlag. Im Irakkrieg, das war der zweite Irakkrieg, wenn ich es richtig erinnere, da wurde für die deutsche Beteiligung am Irakkrieg damals ein Steueraufschlag kassiert. Es war die erste Militärsteuer in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde im Vorfeld vor der Steuererhebung gesagt, das ist wegen der deutschen Beteiligung im Rahmen der NATO am Irakkrieg. Also die Parlamentshoheit wird benutzt als ein Instrument, um die Idee der Zivilsteuer abzuwehren. Ja. Aber unser Gesetzentwurf macht nun Folgendes. Der Bundesmilitärfonds, von dem ich gesprochen habe, der neben dem Bundeshaushalt errichtet wird, der regelt ja genau vor der Erhebung der Steuer, welches Geld wohin fließt. Und insofern ist es überhaupt kein Angriff auf die Parlamentshoheit. Manchmal haben Juristen uns so geantwortet und gesagt, was ihr wollt, geht nicht, wegen der Parlamentshoheit. Und da sagen wir, bitte guckt unseren Gesetzentwurf an. Wir tasten die Parlamentshoheit nicht an. Ja? Und die Beispiele, die ich vorhin kurz erwähnt habe, Italien, Spanien, Ungarn und so weiter, wo dieses Steuermodell praktiziert wird, die zeigen eben auch, dass das wunderbar funktioniert. Und überraschenderweise ist in diesen Ländern der Effekt eingetreten, dass also durch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, die Bürgerinnen und Bürger da hatten, die Steuereinnahmen unerwartet gestiegen sind. Mhm. Das war in Italien und Spanien war es das Thema der Kirchensteuer. Mhm. Die Kirchen hatten zunächst eine panische Angst vor der Einführung dieses Gesetzes, weil sie gesagt haben, was wird aus uns? Uns laufen die Steuerzahler weg. Das Gegenteil ist passiert. Die Steuereinnahmen der Kirchen sind gestiegen, weil für die Leute nachvollziehbarer war, durchschaubarer wurde, was mit ihrem Geld geschieht. Das ist der große Vorteil dieses Steuermodells mit dem Sonderfonds, das wir vorschlagen. Zur Wirkung, haben Sie gefragt, will ich nur noch eine Sache kurz erwähnen. Wir legen seit einigen Jahren eine Briefmarke auf. Man kann ja bei der Deutschen Post individuelle Briefmarken drucken lassen. Und da hat das Netzwerk Friedenssteuer seit einigen Jahren eine Briefmarke, auf der steht unsere Grundsatzerklärung. Niemand darf gegen sein Gewissen gezwungen werden, mit Steuern und Abgaben Militär und Rüstung zu finanzieren. Und diese Briefmarke haben wir bisher 65.000 Mal verkauft. Mhm. Das ist also auch eine Wirkung, die bleibt so ein bisschen unsichtbar. Mhm. Nur man merkt es daran, dass manchmal einem so ein Brief ins Haus flattert oder Leute sagen, ich habe eure Briefmarke gesehen. Aber es ist ja eine schöne, erfreuliche Breitenwirkung. Der Gedanke ist so bislang so neu und unbekannt, dass man einfach erstmal versuchen muss, ihn unters Volk zu bringen. Und da hilft unsere Zivilsteuerbriefmarke zum Beispiel auch ein Stück.
Herr Rambo, vielen Dank für diese Informationen. Ich lade Sie schon ein. Also in einem Jahr spätestens müssen Sie wiederkommen und sagen, was aus der Steuer geworden ist, beziehungsweise auch aus der Bewegung. Wie viele Leute haben sich angeschlossen? Was sind das vielleicht für Leute? Das ist so ein Thema, was wir jetzt so ein bisschen nur am Rande erwähnt haben. Aber wie gesagt, ich lade Sie ein, in spätestens einem Jahr nochmal wiederzukommen. Alles Gute für Sie. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das alles klappt. Und
vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.